ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Na gut, egal. Hauen wir rein?
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Tropes Reloaded, beziehungsweise wir haben uns überlegt, wir machen mal ein bisschen was Lustiges zwischendurch. Jetzt haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, wir machen was Lustiges und dann war es halt irgendwie trotzdem fast 3 Stunden tiefe metaphysische Unterhaltungen über Horror und Dinge, aber ne, der zweite Versuch wird ja vielleicht besser. Also versuchen wir heute nochmal was Lustiges zu machen zwischendurch und haben uns überlegt, wir machen mal was zu Tropes, weil das hatten wir lange nicht mehr und Tropes sind immer beliebt und da kann man sich immer nett drüber unterhalten. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben ja schon eine Folge gemacht zu unseren Lieblingstropes und unseren Hasstropes, die kommt dann natürlich auch in die Shownotes, wie das immer so ist. Aber heute wollen wir uns mal spezifisch darüber unterhalten, was man tun kann, um unsere Lieblingstropes trotzdem zu verkacken. Beziehungsweise, wenn uns was dazu einfällt, und mir fällt definitiv was dazu ein, ob es tatsächlich Momente gibt, in denen wir uns denken, okay, dieses Trope finde ich eigentlich super scheiße, aber hier finde ich es irgendwie okay.
Oder sagen wir mal,
hier stört es mich nicht. Ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal stören einen Dinge einfach nicht. Das ist ja so, wie ich immer sage, ich will keine allwissenden Erzähler. Und dann fällt mir irgendwie 2 Wochen später ein, dass diese 5-Bücher-Serie, die ich gelesen habe, einen allwissenden Erzähler hat. Und ich mir denke, ja, da hat es mich offensichtlich nicht gestört. Das hat es jetzt, finde ich, auch nicht besser gemacht, aber es hat mich auch nicht gestört. Von daher, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Möchtest du gerne anfangen?
Ich kann anfangen. Wir haben festgehalten in der Lieblings-Hass-Trope-Folge, dass die Phantom der Oper, so dieses nicht besonders attraktiver, einsamer Einzelgänger, verliebt sich in andere Einzelgänger-Personen und dann gibt es eine heftige Romanze und so. Dass das so voll mein Ding ist. Allerdings kann man dieses Trope versauen, wenn man Frederick Forsyth ist und Phantom of Manhattan schreibt. Oder
okay, Andrew Lloyd Webber. Ich wusste nicht, dass wir so tief in die Kloake gehen heute. Okay, wir gehen dahin. Ich folge dir.
Wir gehen dahin. Und wenn man dann auch noch Sir Andrew Lloyd Webber ist, der sich entscheidet, für seine Fortsetzung ausgerechnet diesen totalen Griff ins Klo in ein Musical zu verwandeln. Ich habe noch nicht eine Note von diesem Musical gehört. Ich meine, es ist ja immer schwierig, solche Sachen sich zu wünschen, weil wenn man sagt, ich wünsche mir, dass ich niemals erlebe das XYZ, dann ist man am nächsten Tag tot und der Wunsch wurde erfüllt, weil man hat es nie erlebt. Aber ja, ich hoffe, ich werde eines Tages sehr alt und zufrieden für immer einschlafen, ohne eine einzige Note von diesem Musical gehört zu haben.
Auf der anderen Seite. Ich pack dann also auch nicht das YouTube-Video, was ich dazu kenne, in die Shownotes, damit du es nicht wahrnehmen musst, ja?
Ich meine, vielleicht, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht irgendwie mir Sachen schon mal anders überlegt und meistens bereut, aber naja. Du kannst es schon in den Shownotes verlinken. Ich muss ja nicht Video zu Phantom of Manhattan. Genau, und ich denke mal, da man könnte da auch noch anmerken, irgendwie die Verfilmung von Cats. Das ist wahrscheinlich.
Ja.
Da wird sie still. Wahrscheinlich auch so ein Ding.
Ich kenne die YouTube-Videos zum Thema. Ich habe mir die Monstrosität selber nicht angeguckt.
Nee, ich auch nicht.
Weil,
aber Lindsay Ellis, war es Lindsay Ellis? Ich glaube, es war Lindsay Ellis,
die ja,
sehr ausführlich.
Ich glaube, es war unter anderem Lindsay Ellis. Ich meine, von der wäre auch das Phantom of Manhattan Video, wenn ich mich richtig erinnere. Es war also kein Video, was dieses Musical lobt, aber es kommen halt so ein paar Takte Musik darin vor. Das heißt also, wenn du es trotzdem nicht wahrnehmen willst, dann fände ich das in Ordnung. Aber lass doch mal kurz darüber sprechen, warum das eine schreckliche Fortsetzung ist. Also, oder beziehungsweise, warum das Trope da nicht funktioniert.
Weil das Trope da im Grunde nicht drin ist. So, also es wurden irgendwie so die visuellen Aspekte dieses Tropes sozusagen. Also du hast da diesen entstellten Typen irgendwie, so begabt und was weiß ich was, was er irgendwie für Eigenschaften kriegt, die es irgendwie wieder wettmachen sollen, dass er hässlich ist, wo man ihm auch einfach einen liebenswerten Charakter geben könnte. Weißt du, sowas, eine Persönlichkeit, wo man sich denkt, so, oh, mit dieser Person möchte ich Zeit verbringen, anstatt irgendwie, egal, man sieht, ich habe viel Kritik an diversen Umsetzungen dieses Tropes anzumelden. Aber ja, halt einfach so diese Optik nimmt und den emotionalen Kern dieses Tropes und das, was mich tatsächlich daran anspricht, irgendwie ins Gegenteil verkehrt und irgendwie, weil, ach ja, in der Fortsetzung ist es halt so, dass das Phantom, nachdem er Christine dann entführt hat irgendwie und sie ist ohnmächtig und kann sich nicht wehren, einmal so irgendwie noch so einen tätlichen sexuellen Übergriff draus macht und da dann irgendwie und sich so denkt, das ist alles schon problematisch genug mit dem Stalking und dem Entführen und all dem. Man muss dann nicht auch noch dem die Krone aufsetzen, ja? Und ja, es ist einfach irgendwie, sind die Charaktere da nicht mehr das, was ich irgendwie mag. Und ja, der emotionale Kern der Geschichte ist halt einfach, weiß ich nicht. Und dann ist irgendwie, Raoul ist impotent und ein Säufer und Schläger, wo man sich auch so denkt, du, dieses dem Problem ausweichen, anstatt irgendwie das Problem zu erzählen, dass, okay, Christine hat ja diesen einen Typen, den sie liebt, und dann hat sie diesen anderen Typen, den sie auch liebt. Wieso können nicht beide Typen auf ihre Weise okay sein und auf ihre Weise ihren Reiz haben? Und Christine hat dann ein tatsächliches Problem.
Naja, gut, aber wenn du den mental instabilen Entführer irgendwie gut aussehen lassen willst, dann muss der andere Typ ja noch schlimmer sein. Das ist ja logisch.
Ja, man kann nicht einfach hingehen und den mental instabilen Entführer irgendwie so schreiben, dass man Empathie mit ihm haben kann und man irgendwie sieht, dass er in der Lage ist, irgendwie dazu zu lernen und sich zu ändern und irgendwie tatsächlich selbstlos zu lieben. Ne? Stattdessen gehen wir einfach hin und machen den anderen Typen noch schlimmer. Dann brauchen wir uns bei dem Typen unter der Oper keine Mühe zu geben und der kann einfach weiter ein Arsch sein, solange der andere einfach nur noch schlimmeres Arschloch ist. Das ruiniert dieses Trope auch für mich. Guck mal, wir haben schon mehrere Wege gefunden, dieses Trope für mich zu ruinieren. Ja, und das ist irgendwie, ja, ich meine, soll jeder schreiben, was ihm Spaß macht, aber ich muss nicht alles lesen. Macht es mich so, ich möchte gerne irgendwie daran glauben, dass sich Dinge weiterentwickeln und dass irgendwie Sachen kritisch hinterfragt werden und dann stellt man fest, so, oh, das ist ja irgendwie, das könnte man ja besser machen und dann machen wir das besser und machen damit die Geschichte besser und ansprechender und irgendwie weniger dysfunktional und so. Aber das passiert halt irgendwie nicht so. Zumindest jetzt nicht bei Frederick Forsyth Phantom von Manhattan. Und das ist,
ja.
Nee, das kann ich gar nicht. Das ist das geht. Das ist, also, ja.
Ja, verstehe ich.
Genau. Jetzt du.
Jetzt ich. Okay, dann steige ich einfach mal genau da ein und motze über Bücher, die halt irgendwie Dinge, die eigentlich komplett mein Ding hätten sein müssen, Baby, komplett versaut haben.
Und zwar?
Ich erzählte das ja bestimmt schon. Ich habe darüber bestimmt schon erzählt. Ich bekam ein Buch geschenkt, in dem es um Drachen ging. Und ich dachte mir, wow, da kennt mich jemand wirklich gut. Weil es ging um Drachen. Und nicht nur, dass es um Drachen ging. Und zwar ein großer Drache vorne auf dem Cover. Und ich war schon total glücklich darüber, dass es um Drachen ging. Nein, es ging auch noch um intelligente Drachen und um globale Konflikte und um Worldbuilding und bla. Also so, ne, Fantasy-Gedöns. Mhm. Und da habe ich gedacht, so Fantasy, aber halt nicht so Mittelalter-Fantasy, was halt irgendwie so jeder irgendwie macht, sondern ne, so ein bisschen Steamboat-Fantasy, aber halt mit so globalen Konflikten und Kolonialisierungskritik und wie man, ne, bla. Habe ich gedacht, cool. So, ist genau mein Ding. Und dann haben wir noch Drachen. Dann haben wir noch intelligente Drachen. So. Mhm. Die Bücher waren so furchtbar. Diese Bücher waren so furchtbar. Und ich habe tatsächlich, also je länger ich irgendwie, ne, also beim ersten Buch habe ich noch gedacht, weil das war halt auch wieder so ein typischer Fall, die Verlagsbranche macht es ja gern, dass du so das erste Buch hast und das erste Buch kannst du so für sich alleine stehen lassen. Und danach entscheiden sie sich, ob du noch die Fortsetzung irgendwie veröffentlichen darfst. Und die Fortsetzung ist dann aber irgendwie nicht immer so ein Buch nach dem nächsten, sondern halt dann ist immer gleich drei Bücher, weil Fantasy muss drei Bücher lang sein. Das ist halt so. Das ist irgendwie Gesetz. Das heißt also, die Teil 2 und 3 kann man dann halt nicht mehr unabhängig voneinander lesen, weil die so mittendrin irgendwie aufhören. Oder Teil 2, logischerweise. Und ich habe dann irgendwann gedacht, vielleicht schmeiße ich nur Teil 2 und 3 weg. Weil bei Teil 1 war ich noch so mit dem Worldbuilding so ein bisschen beschäftigt und fand das halt irgendwie noch relativ cool und so und fand halt nur das Ende richtig scheiße. warum? Weil wir wollen ja was über Tropes erzählen. Das Ende war für mich halt irgendwie so ein bisschen flach oder fiel für mich so ein bisschen flach, weil ich halt höhere Erwartungen hatte. Jetzt ist das mit der Erwartungshaltung und dem Sachen zu Ende schreiben immer so eine Sache, ne? Weil meine Erwartungen, wie ich gerne hätte, dass das zu Ende gegangen wäre, sind jetzt nicht unbedingt deckungsgleich offensichtlich in diesem Fall mit der Geschichte, die der Autor erzählen wollte. Fein. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, weil es war halt sehr viel Komplexität halt angelegt. Und das Ende lief dann halt irgendwie für mich sehr auf so ein Bitches be crazy raus. So, es war halt einfach die Frau, die dir den Dolch in den Rücken jagt, weil sie dich vorher halt irgendwie verführt hat und dafür gesorgt hat, dass du sie nicht verdächtigst. Das war mir halt ein bisschen flach.
Also es war ein Trope drin, das dir nicht gefallen hat. Und dieses Trope hat dir so wenig gefallen, dass das Trope, das du eigentlich magst, nicht mehr so ins Gewicht gefallen ist.
Ja, beziehungsweise ich hab mich halt gefragt, wenn der Drache, von dem sie ja manipuliert wird, so unfassbar schlau ist. Ne, weil das ist ja immer so, wenn du halt versuchst, ein Charakter, und es ist ziemlich egal, ob das ein Drache ist oder nicht, aber bei unsterblichen Drachen ist es noch ein bisschen schwieriger, finde ich. Wenn du versuchst, so einen Charakter zu craften, der halt so unfassbar manipulativ und super clever ist, aber man irgendwann merkt, dass du nicht so clever bist wie der Charakter, den du schreiben willst, weil der Charakter plötzlich überhaupt nicht mehr clever ist, sondern sich halt irgendwie ziemlich dämlich benimmt, Finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Also es hat sich mir nicht erschlossen, dass dem unsterblichen, super manipulativen Mastermind-Drachen kein besserer Plan einfällt, als wir legen den Typen flach und dann verdächtigt er sie nicht mehr. Weil das halt nur funktioniert, indem sich halt Charaktere, die eigentlich nicht als dämlich geframed werden, halt an plot-convenient Stellen dämlich verhalten. Und, ne? War so für mich, also ne, unabhängig davon, ja, dass mir das, dass mir das Trope von der Femme fatale, die dich am Ende irgendwie in den Rücken sticht, irgendwie natürlich auch so ein bisschen auf den Sack geht, weil es so ein bisschen overdone ist inzwischen, aber damit hätte ich vielleicht noch leben können, aber es ist halt einfach auch ein dämlicher Plan an der Stelle. Und man hätte, also nicht so der cleverste Plan. Und wenn dieser nicht so der cleverste Plan von einem Wesen gemacht wird, das angeblich total clever ist, dann habe ich so ein kleines Disconnect-Problem. So.
Okay.
In den nächsten zwei Büchern wird das aber immer schlimmer. Also nicht nur, dass ich irgendwann dem Autoren unterstellen musste, dass ihn seine kommunistische Freundin irgendwann mal abgesägt haben muss, weil der einzige Beziehungskonflikt, der ihm einfällt, ist halt politische Differenzen. Und daran scheitern so 100% seiner Beziehungen, wo ich mir denke, also fiktionalen Beziehungen seiner Charaktere natürlich, aber halt auch so unter den dämlichsten, diese Dialoge teilweise, ne, so, ja, du verstehst das nicht, was ich durchgemacht habe. So, doch, ich habe vorher gesagt, dass du das nicht tun sollst, weil das gefährlich ist und dir schlimme Dinge passieren können. Du verstehst mich nicht. I'm not convinced. Aber gut, das hat jetzt weniger mit dem Trope zu tun. Es war halt, ne, es ist halt einfach so, man kann dieses Trope halt so verkacken, indem man halt sich dazu versteigt, mir eine Superintelligenz präsentieren zu wollen, aber dann nicht clever genug ist, um diese Superintelligenz auch überzeugend zu schreiben. Mhm. Das ist dann so ein Sherlock Holmes Ding. Ne? Mhm. Sherlock Holmes ist deswegen clever, weil alle Plot Convenience dafür sorgt, dass er clever ist. So. Hat mich nicht überzeugt und hat mich immer weniger überzeugt, je länger diese Geschichte lief. Also ich habe mich über Buch 2 habe ich mich noch doppelt so viel aufgeregt wie über Buch 1 und Buch 3 habe ich dann eigentlich nur noch gelesen, weil ich halt wissen wollte, wie bringst du diese Shitshow jetzt noch zu Ende? Weil irgendwann, er hatte halt, das war so das bisschen das Frustrierende daran, er hatte halt immer mal wieder so Einfälle, die ich ganz spannend fand. Ne? So, dass halt irgendwie so der Mechanismus, mit dem diese Drachen halt die Weltherrschaft an sich reißen wollen, wobei mir auch nie jemand erklärt hat, warum sie das wollen, aber egal, das ist halt einfach, wir wollen halt die Weltherrschaft, weil wir, ne, ist halt so eine von diesen Evil Tropes, wir wollen halt die Weltherrschaft, weil wir das gerne wollen. Aber die Art und Weise, wie sie das halt schaffen, ist, dass halt alle Menschen, die so unter ihren Banneinfluss geraten, mutieren halt so zu Mensch-Drachen-Hybriden so nach und nach. Na, das heißt, das ist halt so, das ist halt so Eroberung durch Assimilation, so ein bisschen Borg.
Okay.
Na, so dieses Ding. Und diese Truppen sind dann halt irgendwie total, ne, total super schlagkräftig, weil die so eine Art Hive-Mind haben. Und im dritten Buch ging es dann darum, dass halt einer der Charaktere, die halt vorher irgendwie kurz mal auftauchen und dann irgendwie relativ schnell halt irgendwie von dieser Armee halt irgendwie überrollt werden, weil ja jeder weiß, dass Nerds und Bücherwürmer halt irgendwie, ne, gegen brutale Gewalt nichts ausrichten. Also das hat mich so ein bisschen geärgert. Das war so dieses, ja, das ist ja so ein Bücherwurm und natürlich will halt die hübsche Frau nichts von ihm wissen, weil wer will schon was mit Nerds anfangen? Wo ich mir denke, geil, gut, wenn du
ich
das meinst.
Ich habe einen geheiratet, aber okay.
Ja, yeah, well. Aber er hat es dann halt insofern rausgerissen, als dass der Charakter dann halt in seiner Drachenhybridform sehr viel interessanter wird als vorher.
Okay.
Weil er halt quasi so versucht, trotz dieses Hive-Minds halt so eine Revolution anzuzetteln oder so einen Widerstand zu organisieren. Und diese, ne, so wie man, also diese Überlegungen, wie man das halt macht, wie man halt so Gedanken ineinander verschachtelt, sodass sie halt nicht so einfach zu lesen sind. Und so dieses In-Time-Worldbuilding, das fand ich halt ganz nett. Das fand ich halt interessant. Aber Ne? Und dann wollte ich halt wissen, okay, funktioniert das denn am Ende? Und das war dann so, ja, nee, am Ende funktioniert es halt nicht so wirklich, sondern der Drache stirbt halt hauptsächlich deswegen, weil er dämlich ist, wo ich mir denke, okay, gut, dann nicht so. Was soll's? Außerdem müssen wir noch alle irgendwie, alle noch irgendwie frei rumlaufenden Menschen heteronormativ verpaaren. Das fand ich auch irgendwie sehr weird. Mhm. Es war so, also, ne, nicht nur, dass halt eine Geschichte voller Weißbrot-Heten halt irgendwie auch so langweilig ist, aber das ist keine Shakespeare-Komödie. Das war halt wirklich so, ja, diese beiden Leute sind jetzt zusammen, weil sie haben sich zweimal irgendwie tief in die Augen geguckt und diese beiden Leute sind jetzt auch zusammen, weil sie haben sich zweimal angeguckt, weil es kann ja nicht sein, dass am Ende irgendwie unverpartnerte Leute da rumlaufen, wo ich mir denke.
Ja, man muss ja die Erde neu bevölkern, weißt du?
Ja, so ungefähr. Also, ja. Es war jetzt nicht so dolle. Wo, ne, und es war halt vor allen Dingen halt das Problem, dass ja, ich fand viele der Worldbuilding-Sachen und viele der Prämissen und so, fand ich, wären genau mein Ding gewesen.
Mhm.
Und das waren ja auch große Sachen. Das war ja jetzt nicht irgendwie, das war ja so quasi so die Prämisse der Story an sich. Es war ja jetzt nicht so, ja, da geht's halt um das und das, aber da kommt halt am Rande halt dieses eine Trope vor, das ich mag. Sondern es war also das Ding, um das es geht, hätte halt irgendwie genau mein Jam sein müssen. War es aber nicht. Weil dann doch zu viele Dinge in der Umsetzung gesagt haben, nee, doch nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, ne, dem Autor kann es wahrscheinlich egal sein, weil ich habe alle drei seiner Bücher gekauft und gelesen. Von daher ist es ihm wahrscheinlich Wumpe, dass ich die jetzt nicht toll finde. Aber ja, war nicht so cool. Jetzt finde ich es allerdings faszinierend, weil normalerweise wäre das ja jetzt so ein Punkt gewesen, wo man sich denkt, so haha. Und das motiviert mich jetzt, es irgendwie besser zu machen oder so. Aber diese Bücher haben mich so genervt, dass ich nicht mal irgendwie motiviert war, irgendwie No-Fan-Fanfiction zu schreiben. Was ja oft so eine Reaktion ist, ne? Wenn man sich halt denkt, so, boah, diese Idee finde ich so richtig geil, aber die Umsetzung finde ich so richtig scheiße. Was ja auch so ein subjektives Ding ist, ne? Ich zwinge ja niemanden, diese Bücher doof zu finden, nur weil ich die doof fand. Es ist halt so, mir persönlich hat die Umsetzung nicht gefallen. Aber das ist ja normalerweise so der goldene Punkt, wo man normalerweise denkt, und das ist doch jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt für eine No-Fan-Fanfiction, wo man sich einfach denkt, ich nehme einfach die Prämisse und dann mache ich was damit, das mir besser gefällt. Aber über diese Bücher habe ich mich so geärgert, dass für mich halt die Prämisse intelligente Drachen und sowas ist es für mich halt momentan so ein bisschen verbrannt. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern, aber das war halt, für mich war das irgendwie so einschneidend, dieses Erlebnis, dass ich zum einen gedacht habe, nee, das Trope will ich jetzt erstmal nicht mehr und B, ich will das auch selber nicht machen. Ist ein bisschen schade, aber
ja, das verstehe
was ich. Ist, ja, aber ne, man fühlt, wie man fühlt. Hast du denn tatsächlich auch schon mal ein Buch gelesen, wo du dir gedacht hast, oh, das mag ich normalerweise überhaupt nicht, aber hier hat es mich nicht gestört? Also ich weiß, wir haben schon über Dracula und die mehrfachen Ich-Erzähler gesprochen. Das haben wir ja schon öfter erwähnt.
Das stimmt. Ich meine, ja, aber jetzt so Tropes.
Also bei dir ist das eher so, wenn du ein Trope nicht magst, dann ist für dich auch jedes Ding, was dieses Trope enthält, irgendwie Trash.
Naja, oder? Ich meine, die Tropes, die ich jetzt hier irgendwie aufgeschrieben habe als meine absoluten Hass-Tropes. Das ist Konflikt ex machina. Ich wüsste nicht, was passieren könnte, wie man dieses Trope irgendwie, dieses Trope ist in sich in sich ist es. Hä? Und dann.
Nee.
Stalking ist romantic als Trope. Ich meine, in meinem Roman gibt es schon auch so ein bisschen Stalking am Anfang, aber das wird halt nicht als romantisch geframed, sondern das ist so ein bisschen creepy und das, ja, es wird sich damit auseinandergesetzt und eben mitgeteilt so, ja, eher ungeil und es entwickelt sich so eher in die weniger dysfunktionale Richtung und ich wüsste jetzt nicht, ich meine, es sei denn, ich meine, ich kann schon irgendwie so den, so einen, wenn man das irgendwie so mischt, irgendwie mit Found Creepy Family so ein bisschen, weißt du, dass du da irgendwie so. Weil das ist ja eigentlich, das ist ja auch der eigentliche Grund, warum Erik, warum das Phantom der Oper, warum es Christine stalkt. Weil einfach so hinzugehen und mal Hi zu sagen, ist halt nicht so wirklich drin. Zumindest aus seiner Perspektive. Und das wäre halt bei so einer Found Creepy Family, wäre das halt auch so ein bisschen, dass man irgendwie erst so ein bisschen umeinander rumstreicht und irgendwie guckt und beobachtet und mal hinterherläuft, um rauszufinden, wer ist denn das eigentlich und so. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich, Stalking ist ja irgendwie auch so ein Straftat, so eine Straftat. Und ja, also Verhalten, das irgendwie bis an die Straftat heranreicht, als romantisch darzustellen, das ist einfach.
Ja, verstehe ich, ist schwierig. Ne? Würde mir jetzt prinzipiell auch nichts zu einfallen.
Genau, und der inspirierende Krüppel ist halt, ich meine, man könnte diese ganzen Tropes irgendwie subversiv angehen und irgendwie das erst, okay, ja, hier Stalking ist Romantik und dann irgendwie so Bait and Switch mäßig zu machen, aha, nein, wir gehen jetzt doch sinnvoll damit um und sprechen über das Problem und so und lassen es eben nicht bei Stalking ist Romantik und irgendwie der inspirierende Krüppel ist halt die Person, die irgendwie eigentlich nur so das kleine irgendwie Feelgood-Ding an der Seite sein soll, das halt irgendwie dem Hauptcharakter zeigt, dass, oh Gott, sie ist an den Rollstuhl gefesselt und trotzdem ist sie zufrieden. Dann muss ich mit meinen zwei gesunden Beinen doch erst recht zufrieden sein. Was so für mich die abartigste oder eine der abartigsten Formen dieses Tropes ist, dass dann halt irgendwie die Person, die dafür Inspiration Porn benutzt wird, sich halt irgendwie mal zu Wort äußert und zu Wort meldet und irgendwie Kritik daran äußert. Und das ist halt auch nur eine Subversion dieses Tropes. Und es ist halt nicht mehr das Trope. So wie auch halt die Perversion des Phantom der Oper-Tropes für mich nicht mehr das Trope ist. Das Trope ist das Trope und das Trope ist gut und man kann es aber so verdrehen, dass es mir nicht mehr gefällt, aber Tropes, die ich wirklich scheiße finde, ich meine, es gibt Tropes, die ich irgendwie, ich würde jetzt kein Buch in die Hand nehmen, nur weil dieses Trope drin ist und im Allgemeinen geht mir das auf die Nerven, aber es gibt so Situationen, da kann ich darüber hinwegsehen. So, ich meine, wir haben jetzt Hase und ich haben jetzt kürzlich, ich habe Hase gezwungen, kürzlich mit mir die 3 Staffeln The Outpost zu gucken, was irgendwie so Fantasy ist, so auf dem erzählerischen Niveau so ein bisschen von Buffy the Vampire Slayer und okay. So und auch vom Budget her in der Ecke und da gibt es schon einige Tropes, die irgendwie so ein bisschen so angerissen werden, die dann aber halt nicht weiter in der Form fortgeführt werden. Also du hast irgendwie die bitchy Adelstochter, die irgendwie erstmal so wie das garstige kleine Kind rüberkommt, aber dann stellt sich nachher fest, oh, die ist ja doch irgendwie cool und wesentlich reifer und wächst an ihren Aufgaben und ist integer und überhaupt. Und dann hast du irgendwie, beide sind in denselben verliebt und er ist irgendwie auch in beide verliebt und hin und her und kreuz und quer und Liebesdreiecke. Und die werden dann aber halt auch irgendwie, nachdem sie so pubertär irgendwie angefangen haben, werden sie halt auch irgendwie in eine reifere Richtung entwickelt. Und so, also, wenn das Trope halt nicht das Trope bleibt, sondern das Trope, das ich nicht mag, sich zu einem verändert wird, bis es ein Trope ist, das ich mag. Das ist so, ja, was da passiert. Aber ich kann darüber reden, wie man übernatürliche Bösewichte für mich ruinieren kann. Weil das bleibt tatsächlich das Trope. Weil ich meine, das Trope übernatürlicher Bösewicht ist einfach nur ein übernatürlicher Bösewicht. Da sind jetzt noch keine irgendwie gearteten Qualifikatoren dabei. Moment, mach hier mal übernatürlicher Bösewicht. Eine Kapitelmarke hin. Mhm. Wenn das so, weißt du, so ein Vampir, den man hinterherjagt, oder so ein Geist, den man hinterherjagt, das geht mir dann auf die Nerven, wenn die nicht irgendwie wirklich in der Geschichte existieren. Weißt du, wenn das so ist, die nur so am Rande bestehen. Also eigentlich so ein bisschen die letzte Hälfte von Dracula.
Weil ja, Dracula, ich würde auch sagen, so, die verschwinden einfach. Aber ich meine, Dracula hat ja den Vorteil, dass seine Präsenz im ersten Teil der Geschichte halt so stark ist, dass das den Rest der Geschichte dann so ein bisschen erfüllt.
Man hatte die Gelegenheit, ihn kennenzulernen, man hatte die Gelegenheit, ihn in Interaktion mit jemandem zu sehen, sodass es nicht weiter stört, wenn er aus durchaus nachvollziehbaren und logischen Gründen danach nicht mehr mit den Leuten interagiert. Weil er hat ja keinerlei persönliches Interesse an Jonathan Harker. Und Jonathan Harker ist ja aus seiner Perspektive auch tot. Er hat keine Ahnung, wer Mina ist oder Dr. Seward oder die ganzen Leute. Der hat keinen Grund, da irgendwie auf die zuzugehen und irgendwie mit denen zu interagieren. Und ich habe das immer so verstanden, dass es einfach Zufall ist, dass er ausgerechnet Lucy aussaugt. Und jetzt nicht, weil er irgendwie festgestellt hat, oh, das ist Jonathan Harkers Frau, dann fange ich doch mal an, ihre beste Freundin auszusaugen. Das wäre irgendwie auch so ein gedanklicher Sprung, bei dem ich mir gedacht hätte. Aber Whitby ist halt einfach eher klein, diese Ortschaft. Ja. Und da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die man irgendwie
aussaugt, wenn man aussaugt, so ein kleiner Snob ist.
Genau. Wenn man so den Nachgeschmack des Proletariats nicht so gerne mag. Sondern lieber blaues Blut saugt. Aber wenn das halt irgendwie nur so ein Aufhänger ist und nicht wirklich ausgearbeitet wird, was das jetzt für eine Entität ist, der man da folgt. Also wenn dieser Vampir nur irgendwie hier und da mal auftaucht und irgendwie Blut saugt und dann muss man rausfinden, wer ist das, und dann haut man dem Flock ins Herz und dann war's das. Oder wenn irgendwie, ne, ich meine, so Serienmörder werden ja auch gerne mal irgendwie so aufgebauscht, so dass sie quasi übernatürlich irgendwie, weil dann ist es gruseliger. Aber da geht's halt auch nur darum, rauszufinden, wer der Typ ist. Und ich meine, okay, dann gibt's, gut, das ist jetzt irgendwie ein anderes Trope, dass man auch irgendwie die Perspektive des Täters sieht und oh, der ist ja so krank und so gestört und so gruselig. Aber sagen wir irgendwelche Poltergeister oder sowas. Genau, ja, Poltergeist. Da wird halt in diesen ganzen Geschichten geht's halt nicht darum, wer ist das eigentlich? Was will der hier? Warum macht der das? Warum ausgerechnet jetzt? Sondern es ist halt irgendwie, ja, okay, da fliegen Stühle durch die Gegend und alle so, buhu, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Und dann kommt irgendwie der Geisterjäger und exorziert den Poltergeist und dann ist alles wieder gut. Und das finde ich dann halt, wieder relativ uninteressant. Und ich mag halt die Bücher noch, in denen zumindest sich mit diesem übernatürlichen Phänomen dahingehend auseinandergesetzt wird, dass man halt die Sache genau beschreibt. Also zum Beispiel in Hill House ist es halt so, dass dieses Haus sehr, sehr ausführlich beschrieben wird, dahin, wie es irgendwie auf die Charaktere wirkt. Und es wird sehr genau beschrieben, wie sich Eleanor fühlt und was sie will und wo sie herkommt und so. Das heißt, es wird sich mit diesem übernatürlichen Bösewicht, der selber irgendwie schon ziemlich ohne Identität bleibt. Also man weiß nicht wirklich, wo der herkommt, was genau der eigentlich will und warum. Aber man sieht, wie sich Eleanor damit auseinandersetzt und wie Eleanor da sich so langsam so reinverwickelt und langsam so diesem Urbösen in die Falle tappt. Und das ist dann halt wieder interessant, weil das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert das Charakterzeug. So, wie es Leuten geht, was sie tun und warum, wie sie sich dabei fühlen, was sie dabei denken und all diese Dinge. Und das besteht halt da. Und da hast du halt aber auch öfter so Geschichten, wo es halt einfach so ist, oh, buhu, da ist ein Poltergeist. Oh, buhu, jetzt müssen wir den wieder loswerden. Und wo eigentlich einfach nur die ganze Zeit so ein Spuk beschrieben wird. Und und dann vielleicht auch irgendwie zu viel drumrum, zu viel Alltag drumrum. Das war, welches Buch war das? The Little Stranger oder sowas? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da ging es auch irgendwie drum, um die Frage, ist dieses Haus jetzt, ist da jetzt ein Haunting oder ist da jetzt keins und vielleicht doch nicht und irgendwie eine gruselige Vergangenheit dieses Hauses, aber die Charaktere haben mich halt nicht angesprochen, sondern das war halt irgendwie so noch dieses, wir stehen kurz vor der Scheidung und jetzt fließt das mit rein und dann haben wir irgendwie noch eine neue Untermieterin und es war mir irgendwie alles nicht fokussiert genug.
Ja, wobei man natürlich auch da gucken muss, ne? Also ich finde, man kann so viele verschiedene Stränge halt auch irgendwie ganz nett zusammenführen, aber dann muss das halt so einen thematischen Zusammenhang haben. Das fand ich zum Beispiel bei Midnight Mass, fand ich das sehr nett gemacht. Aha. Weil, ne, da geht's ja auch mehr oder weniger darum, dieser Vampir kommt halt in dieses Fischerdorf und sein erklärtes Ziel ist halt, alle Leute in diesem Fischerdorf halt zu Vampiren zu machen. Das weiß halt am Anfang keiner. Mhm. Also, außer dem Pfarrer, der ihn ja mitgebracht hat, weil er ihn für einen Engel hält und ne, jetzt das Blut seines Erlösers trinkt, wo man sich denkt, warum? Katholiken sind so gute Bösewichte, was die in ihren Texten behaupten, ne, von Blut trinken und Kannibalismus und weiß ich nicht, das ist halt weird. Anyway, ja. möchte nicht den Inquisitionsmob vor der Tür haben, aber trotzdem, fand ich halt so als Prämisse, fand ich das halt großartig. So, der Typ, ne, trifft halt diesen Vampir, hält ihn für einen Engel und wird halt durch das Blut seines Erlösers geheilt und bringt jetzt diese Heilung seiner Gemeinde. Mhm. So, man weiß also, der Pfarrer ist prinzipiell fehlgeleitet, aber jetzt kein schlechter Kerl. Der übernatürliche Bösewicht ist halt, ne, ist halt ein intelligentes Raubtier und weiß halt irgendwie, wie man das, die Situation zu seinem Vorteil manipuliert. Mhm. So, und dann hast du halt fanatische religiöse Idioten. Und von da aus geht das dann halt den Bach runter. Aber da fand ich halt es sehr schön, wie halt so, also ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine Serie, aber in einem Buch hast du ja auch immer relativ viel Platz. Mhm. In so einem 2 Stunden Film ist das so eine Sache. Aber ne, in so einer Miniserie oder so einem längeren Buch oder so hast du ja relativ viel Platz und da werden dann halt so diese verschiedenen Schicksale dieser Familien, die halt noch in diesem Fischerdorf leben, weil es halt auch eine sehr kleine und aussterbende Gemeinde ist, das ist halt mehr oder weniger so ein bisschen das Ding, halt so verwoben, was halt deren Beziehung zu dieser Kirche ist. Mhm. Weil das natürlich einen direkten Einfluss darauf nimmt,
ne, wie die sich halt jetzt mit diesem neuen Heilsbringertum-Kult bla auseinandersetzen. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie, ne, dann hast du halt zum Beispiel das die Familie mit dem Mädchen, das halt im Rollstuhl sitzt und das halt durch das wundersame Blut geheilt wird, was natürlich, ne, für sie und für ihre Familie erstmal super ist, weil warum sie im Rollstuhl sitzt, ist, ihr wurde halt in den Rücken geschossen von einem betrunkenen Typen, der halt auf der Jagd war und halt immer noch da wohnt. Und ne, das ist halt ein riesiger Konflikt. Und jetzt ist es aber ja so, dass sie ja geheilt ist. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob man ihm vergeben kann und bla. Und ne, dann hast du halt andere Familien. Dann hast du halt die Familie der Ärztin. Und die Ärztin ist natürlich irgendwie ne nicht so davon überzeugt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Aber ihre Mutter halt schon und bla. Also ich fand das halt, das war halt, weil das halt alles irgendwie so diesen Bezug hatte von, ne, diese Leute wohnen halt schon seit 50 Jahren auf diesem Fleck. Mhm. Und die haben alle irgendwie was miteinander zu tun. Das sind also so, und jetzt geht es halt darum, dass halt durch diesen Gemeindecharakter halt irgendwie diese ganzen Spannungen und sowas auftauchen, weil sich jetzt halt plötzlich was verändert. Das fand ich halt irgendwie ganz nett gemacht. Da finde ich, kannst du halt auch relativ viel, ja, sag ich jetzt mal, Alltagskram erzählen. Ohne dass ich jetzt denke, das hat irgendwie mit dem zentralen Thema nichts zu tun, weil das zentrale Thema ist halt weniger, besiegen sie jetzt am Ende den Vampir, sondern das zentrale Thema ist halt mehr so, dieser Gemeinde beim Zerfall zuzugucken, mehr oder weniger. Von daher ist das vielleicht auch noch so ein, Ding, dass manchen Geschichten vielleicht einfach so der richtige Fokus fehlt, weil die Autorin oder der Autor vielleicht dachte, sie will eine Geschichte über einen Vampir erzählen, aber was sie eigentlich erzählen wollte, war halt eher so eine Geschichte über die Menschen, die dieser Vampir halt irgendwie beeinflusst, aber sich da selber nicht so ganz klar drüber war, weißt du?
Ja.
Ist jetzt mal so eine steile Theorie, weiß ich jetzt nicht, aber...
Ja, du, Authorial Intent ist ja sowieso eins der ewigen Rätsel, das niemals gelöst werden kann, außer für die Bücher, die man selber geschrieben hat.
Ja, und selbst da, ne, also manchmal finden ja andere Leute Sachen in deinen Texten, wo du dir denkst, ach so, ja, nee, klar, habe ich voll.
Voll mit also, Absicht.
Aber, klar.
Erzähl doch mal bei dir über ein Trope, das du sonst nicht magst, das aber irgendwie dir schmackhaft gemacht wurde.
Ja, also ich bin prinzipiell nicht so ein großer Freund und ich bin ziemlich sicher, dass wir darüber auch schon mal gesprochen haben, als es um der Schwarm ging. Von Büchern, bei denen ich das Gefühl habe, die wären eigentlich lieber Blockbuster-Drehbücher gewesen. Ne, weil das ist halt so ein ganz klares Ding. Also, wie gesagt, auch da, ne, subjektive Einschätzung kann jeder und jede gerne anders sehen. Aber für mich war der Schwarm halt nicht so geil, weil ich das Gefühl hatte, ich lese halt so ein Treatment zu einem Blockbuster-Film, der halt aber kein Budget gekriegt hat. Und deswegen habe ich es jetzt irgendwie als Buch veröffentlicht. Weil für mich halt einfach so, das ne, so Spektakel, Spektakel, Spektakel und Stakes, Stakes, Stakes. Und dann fällt einem ein, ach ja, plötzlich irgendwie so, ach Mist, ja, so ein bisschen Charakterisierung müssten wir ja auch noch machen. Ja, klatschen wir das nochmal irgendwo hin, egal ob es da jetzt passt oder nicht. Ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe allerdings Bücher, bei denen es mich weniger stört. Vielleicht auch einfach nur, weil sie nicht von prätentiösen Trotteln wie Frank Schätzing geschrieben wurden. Aber vielleicht ist das auch nur wieder meine persönliche Vorurteilsgeschichte und Please Don't Add Me und so. Ich habe jedenfalls Der goldene Schwarm gelesen irgendwann mal. Das ist eine Steampunk-Gangster-Geschichte. Und die ist völlig weird. Okay. Also ne, auch so ein Ding, wo man sich denkt, das würde wahrscheinlich als ich meine, gut, es bräuchte ziemlich großes Budget für die ganzen Effekte und für die ganzen ne, Kostüme und so. Aber also um das gut zu machen, weil ne, aber
es ist so, also auch da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass halt so die, dass halt versucht wurde, für meine Begriffe zu viel Charakterisierung an der falschen Stelle zu machen. Mhm. Weil die ersten 100 Seiten zogen sich für mich wie Kaugummi. Weil wir halt nur darüber reden, so, ja, und mein Vaterkomplex und meine schwierige Beziehung zu meinem Vater. Und habe ich schon erwähnt, dass ich eine schwierige Beziehung zu meinem Vater hatte? Das war so schnarrig. Mhm. War mir viel zu lang, weil it's not that deep. So, mhm. Daddy-Issues sind jetzt nicht sowas, wo man sich denkt, nö. Aber gut, ne? So, also, zog sich für mich zu lange und dafür, dass dann die zweite Hälfte halt wirklich so ein Indiana Jones auf Speed war, so keine Ahnung, und dann passiert das noch und das noch und das noch und das noch und Babykriegselefanten und seltsame Maschinen und so, hä? So denkst du dir so, what? Hatte für mich ein Pacing-Problem. Also war in der ersten Hälfte für mich viel zu langatmig dafür, dass dann in der zweiten Hälfte es einfach nur so, weiß ich nicht, so wirklich wie eine Achterbahn anfühlte. Mhm. So auch von der Erzählgeschwindigkeit her und von den Dingen, die da passieren. Also ich denke, what the fuck? Aber prinzipiell fand ich es lustiger, weil zum einen finde ich lahmes Pacing am Anfang weniger schlimm, als das irgendwie kurz vor dem Showdown noch reinzuklatschen. Also auch da, mhm, ne, gibt es unterschiedliche Abstufungen von wie sehr stört mich das, wenn das irgendwo auftaucht. Mhm. Aber zum anderen halt auch, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, Der Autor hat sich halt irgendwie damit abgefunden, dass das ein Buch ist. Ich hatte halt in dem Fall nicht so das Gefühl, dass das möchte gerne ein Film sein, sondern das war halt wirklich so ein, okay, diese Sachen sind so weird und man bräuchte ein so riesiges Budget dafür, das irgendwie visuell zu machen. Also machen wir das jetzt in Buchform und dann kannst du dir das in deinem Kopfkino vorstellen, das ist völlig umsonst. Mhm. Und also hat mir dann erstaunlich viel Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich, ne, wie gesagt, so Hyper-Action, super viele Dinge explodieren gleichzeitig, Bücher halt überhaupt nicht mag. Mhm. Ne, so auch die Sache mit den Drachen könnte man auch nochmal erwähnen, ist halt auch, ne, so Great Zoo of China, habe ich bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ist halt auch so ein Buch, ja. Da kommen intelligente Drachen drin vor. Sie sind nicht ganz so intelligent wie jetzt in dem anderen, aber es ist halt, sie können halt schon irgendwie so ein bisschen kommunizieren. Das ist halt eher so auf dem Niveau von Delfinen, hatte man so das Gefühl. Mhm. Oder Schimpansen oder sowas. Also, ne?
Velociraptoren.
Ja, so Mensch-Tier-Kommunikation halt schon in einem gewissen Sinne, aber jetzt halt nicht so, dass sie die Weltherrschaft planen oder so ein Scheiß. Mhm. Na, aber auch da hat eigentlich für mich das Buch nur funktioniert, weil es um Drachen ging. Mhm. Ich dachte, das ist ja mein Go-To-Beispiel, wenn ich High-Concept erklären soll. Mhm. Weil, ne, der Begriff ist ja so ein bisschen anti-intuitiv. Mhm. Zumindestens halt so im deutschen Sprachgebrauch, weil wir Hochkonzept und ne, irgendwas mit hoch ist halt immer irgendwie hochtrabend, aber ist ja hier überhaupt nicht gemeint, sondern eher so im Umgekehrten, ne, dass das halt einfach nicht besonders tiefsinnig ist, sondern halt eine Prämisse, wo man die ganze Erwartungshaltung quasi in einem Satz erklären kann. Mhm. Und da ist dieses Buch ja immer so mein Go-To-Example, weil es ist halt Jurassic Park mit Drachen. Mhm. Und das erklärt das komplette Konzept. Weil wenn du Jurassic Park gesehen hast und weißt, wie Jurassic Park funktioniert als Geschichte, dann weißt du, was in diesem Buch passiert. Du weißt, dass, ne, sie wollen halt einen Park machen und die Attraktionen dieses Parks sind halt Drachen und dann geht irgendwas furchtbar schief und die Leute, die da drin sind, müssen jetzt irgendwie überleben. So, das ist das, was passiert. Mhm. Dein Erwartungsmanagement ist dir quasi schon in der Prämisse abgenommen. Und ist aber halt auch so ein Buch, wo ich denke, ja, also, ne, als 2 Stunden Film würde das mit Sicherheit total gut funktionieren. Als Buch, wenn es nicht um Drachen gegangen wäre, hätte ich es nicht gelesen, weil es bleibt halt schon auch relativ flach. Und in einem 2-Stunden-Actionfilm stört mich das normalerweise nicht. Wenn ich jetzt nicht super tief in die Psychologie der Charaktere einsteige, das ist halt so, das ist mir halt relativ egal, weil, ne, wenn ich Stirb langsam gucke, dann will ich halt sehen, wie Sachen explodieren. Mhm. Nein. Aber so in Buchform fand ich halt irgendwie so, ja, okay, wir machen jetzt mal so einen Prolog, wo wir halt so mega erzähllastig einfach mal runterbeten, wer unsere Hauptcharaktere sind und was ihre Lebensgeschichte ist und warum sie überhaupt hier sind, damit wir uns danach nie wieder damit beschäftigen müssen, halt so Informationsmanagement für Anfänger.
Mhm.
Halt warum sich Mühe geben mit Informationsmanagement, wenn du einfach einen riesigen Infodump im ersten Kapitel haben kannst?
Ja.
Ne, aber ja. Kann man machen, muss man aber nicht.
Genau. Ja, soll ich dann ein bisschen darüber erzählen, wie man mir Creepy Found Family ruinieren kann?
Ja, wenn du da ein Beispiel hast, find ich das sehr interessant.
Naja, ich meine, es gibt ja genügend irgendwie Creepy Families. Und habe ich ein konkretes Beispiel? Ich habe kein konkretes Beispiel. Ich glaube, ich nehme auch einfach die Bezeichnung Creepy Found Family statt Creepy Family, weil für mich der so, weißt du, so die angeborene Familie ist für mich so das Gegenteil. Das Gegenteil von allem, damit will ich nichts zu tun haben. Zu 90%. Und deshalb verstehe ich halt auch die Addams Family. Obwohl die allesamt blutverwandt sind, verstehe ich die als Found Family. Weil die sind toll, die mag ich. Und dann gibt es aber halt so creepy Families, die halt nicht irgendwie charmant und liebenswert und in ihrer Dysfunktionalität doch irgendwie wieder wunderbar funktional sind, sondern die halt einfach dysfunktional sind. Weißt du, wo so die Leute aus Texas Chainsaw Massacre. Das ist definitiv eine Familie, sie ist definitiv creepy, aber das ist jetzt nichts, das mir irgendwie, wo ich mich irgendwie bei der Betrachtung wohlfühle. oder irgendwie so super dysfunktionale Vampirfamilien. Ich meine, da sieht man ja so einiges in Interview with a Vampire. Da ist, ich meine, der Coven, den sich Armand aufbaut, das ist auf jeden Fall Found Family. Sie ist auf jeden Fall creepy. Aber es ist...
Ja. Aber ist jetzt nicht so der Wholesomeness-Faktor. Wobei ich es immer noch lustig finde, dass das Interview mit einem Vampir das Buch eigentlich erst ab dem Zeitpunkt anfängt, wo das schwule Paar das kleine Kind adoptiert. Weil vorher passiert irgendwie nichts.
Ja, Claudia ist halt einfach das, worüber, glaube ich, das, worüber Anne Rice eigentlich schreiben wollte.
Ja, aber das ist ja erst 150 Seiten im Manuskript, ist dir das erst aufgefallen, aber das passiert.
Das passiert. Manchmal muss man sich auch erstmal so ein bisschen rantasten. Ja, aber so Lestat und Louis und Claudia ist halt auch irgendwie so schon so ein bisschen creepy found family, weil zumindest Louis und Claudia zusammenhalten und sich irgendwie gegen Lestat zur Wehr setzen und es ist irgendwie, da ist dann doch auch wieder eine schöne Dynamik drin dann wieder. Also ich meine, das ist eigentlich so ein bisschen das Anti-Trope, das ich eigentlich nicht mag, nämlich die dysfunktionale Creepy Found Family, doch wieder so ein bisschen schmackhaft gemacht dadurch, dass ich halt einen Teil dieser Creepy Found Family gegen die Dysfunktion zur Wehr setzt, die da stattfindet und irgendwie versucht zu triumphieren und wegzukommen, nur dass ja, Lestat halt irgendwie nicht so leicht kaputtbar ist. Also, ja, aber...
Ja, aber das ist ja, dass es am Ende nicht funktioniert, macht ja die Intention nicht weniger.
Genau.
Ne, reizvoll.
Genau. Und dann ist halt, wenn man das alles irgendwie so... die Ereignisse von Interview with a Vampire so retconnt, wie Lestat das gerne machen würde, dann ist ja auch Queen of the Damned ein einziges großes Creepy Found Family Festival. Weil da irgendwie so die Crew wieder zusammenkommt.
Ich fand, also Queen of the Damned fand ich halt insofern immer ganz cool, weil dass ich mir halt gedacht habe, so eigentlich finde ich so das Trope von uralten Vampiren relativ langweilig. Weil ich mir immer denke, ja, aber keine Ahnung, weil, vielleicht kann ich mich da selber nicht reinversetzen, aber ich mir halt immer denke so, aber ja, was kannst du denn nach 4000 Jahren noch irgendwie Neues machen? Das ist doch irgendwie lame. Aber Queen of the Damned funktioniert ja so als Family Reunion auf mehreren Ebenen.
Ja.
Na, du hast ja immer so die Vampire Family und dann hast du halt Lestat und seine Mama und irgendwie Armand und seinen kleinen, wie auch immer er heißt, Reporter-Typen da. Und es ist halt einfach irgendwie, es hat so ein bisschen was von diesem, ja, ne, wir sind halt irgendwie Familie und wir mochten uns nicht immer so, aber irgendwie ist jetzt auch schon so viel Zeit vergangen und sollen wir nicht nochmal irgendwie zivilisiert miteinander reden? Das fand ich halt irgendwie ganz nett. Aber du hast ja auf der anderen Seite auch noch so die Familie der menschlichen Erzählerin.
Mhm.
Und so diese Vorstellung dieses 4000 Jahre in die Vergangenheit reichenden Familienstammbaums fand ich halt irgendwie immer faszinierend. Ist wahrscheinlich völlig hanebüchen, weil ne, irgendwann, nach so vielen Jahren, ist wahrscheinlich so die halbe Weltbevölkerung mit dir verwandt. Aber trotzdem, also weiß ich nicht. Also als jemand, der halt irgendwie noch nie tatsächlich irgendeine Motivation hatte, irgendwie so bei Ancestry oder sowas meine eigenen Familienstammbäume zu machen, weil ich sowas super langweilig finde, fand ich das dann wiederum irgendwie erstaunlich faszinierend.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich jetzt so im Kontext von Vampirgeschichten, also von Geschichten mit unsterblichen Charakteren, ich so Familiendysfunktion auch noch so ein bisschen mehr verzeihen kann und das irgendwie so ein bisschen leichter leben kann, weil theoretisch sind die unsterblich. Es ist also nicht so, dass ja irgendwie das eine Leben, das sie hatten, von den 85 Jahren durchschnittlich, die sie irgendwie hatten, wurden 30 vollkommen durch den Fleischwolf gedreht, durch diese familiäre Dysfunktion, sondern das sind halt irgendwie, keine Ahnung, 100 von 1000 Jahren, die da irgendwie mal so ein bisschen scheiße waren.
Ja.
Und das ist dann irgendwie wieder was anderes, aus meiner Perspektive betrachtet. Genau. Ja. Also,
ja,
so ist das.
Aber über Vampire und Unsterblichkeit und so, und das haben wir uns ja auch letzte Folge hervorragend unterhalten. Es ist einfach ein sehr faszinierendes Themenfeld.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man viele schöne Sachen dran machen. Auch so mit dem Konzept von Unsterblichkeit kann man halt viele schöne Sachen machen, finde ich. Mhm. Wobei man mit Sicherheit das auch verkacken kann. Wobei mir jetzt gerade, also wahrscheinlich bin ich einfach gut darin, Dinge, die sich halt irgendwie so überhaupt nicht anbieten, irgendwie zumindest großteilig zu umgehen. Ich meine, es gibt immer so Sachen wie, weiß ich nicht, dieser schreckliche Van Helsing-Film mit Hugh Jackman oder Night Flyers oder irgendwie sowas, wie diese furchtbare Stephen King-Verfilmung hieß. Es gibt dämliche Vampirgeschichten. So, mhm. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dämliche Vampirgeschichten sind deswegen dämlich, weil sie sich halt irgendwie nur darauf beschränken, dass der Vampir halt irgendwie ein Predator ist, also ein Raubtier ist und ne, so als seelenloser Monster of the Week Ersatz und sich halt irgendwie mit dieser philosophischen Komponente überhaupt nicht auseinandersetzen wollen, wo ich mir denke, ja, kannst du ja machen, aber ist halt nicht mein Ding dann. Finde ich dann halt eher doof.
Ja.
Apropos, finde ich eher doof. Ich kann ja noch mal erzählen, ich weiß, das habe ich schon mehrfach erzählt, ne, aber es fiel mir jetzt gerade wieder ein, wo wir darüber gesprochen haben, ne, dass manchen Leuten fällt halt erst 150 Seiten in ihrem Manuskript ein, worüber sie eigentlich schreiben wollten. Mhm. Das finde ich ja weiterhin sehr faszinierend an Hunger Games. Ich weiß, ich rede ständig darüber. Es tut mir auch leid, aber da müsst ihr jetzt 5 Minuten durch. Weil ich halt immer denke, so Hunger Games ist halt insofern interessant, weil es halt umgekehrt ist. Ich hatte nie, während ich diese Bücher gelesen habe, das Gefühl, dass es der Autorin darum ging, über ein Love Triangle zu schreiben. Mhm. Nie. Aber das ist halt irgendwie komischerweise das, worauf halt die Rezeption komplett angesprungen ist und worauf sich alle Derivate halt jetzt plötzlich ausschließlich beziehen.
Ja.
Weil ich denke, aber darum ging's nicht. Nee. Vor allen Dingen, weil es mich persönlich halt immer nervt, ne, ist, dass es dann halt so dargestellt wird, so ja, und da ist dieses Mädel und es kann sich nicht zwischen den 2 sexy Typen entscheiden, wo ich mir denke, ja, nee. Nee, aber eigentlich ging's ja mal darum, dass wir den einen Typen mögen und den anderen Typen irgendwann, das ist ja auch so ein bisschen, ne, erstmal so Fake-Dating und so, dann irgendwann feststellen, dass wir den anderen Typen auf eine andere Weise auch mögen. Das ist halt so prinzipiell so genau die Art von Beziehungs- und Gefühlsaufarbeitung, die ich halt irgendwie nicht mit diesem Trope verbinde, weil halt das Trope ist halt immer so, ja, aber ich kann mich nicht entscheiden, wen ich mehr mag. Und es ist aber bei Hunger Games ist es halt eigentlich relativ lange so, dass es halt, ja, aber ne, ich mag euch halt irgendwie beide, aber ich will mit keinem von euch zusammen sein, weil es ist einfach jetzt überhaupt nicht das Thema, weil wir hier überleben müssen.
Ja.
Und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, das Einzige, was jemals zur Sprache kommt, ist halt, dass das von den Typen ausgeht, dass die halt irgendwie, also zumindest Gale, das ist auch so ein Grund, warum ich noch nie Team Gale war wahrscheinlich, dass der halt irgendwie meint so, ja, aber du musst dich ja schon irgendwann mal entscheiden. Ich mir denke, es sollte mehr gesunde, polyamoröse Beziehungen geben. Dieser Exklusivitätsanspruch auf Gefühlswelten ist prinzipiell dämlich. Und ist in der Geschichte auch überhaupt nicht angelegt. Sie entscheidet sich am Ende, mit dem einen Typen zusammen zu sein, nachdem sie vorher irgendwie mit dem anderen Typen aus völlig anderen Gründen nichts mehr zu tun haben will, weil der ein Arschloch ist.
Mhm.
So, ich hab's gesagt. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder Fackeln und Forken vor der Tür, aber ist mir egal. Ne? Der Typ ist ein Arsch. So, und deswegen wollen wir mit dem nichts mehr zu tun haben. Auf sämtlichen emotionalen Ebenen. Es geht nicht nur darum, dass sie mit dem nicht zusammen sein will, einfach nichts mehr zu tun haben. Und dann geht sie in Therapie. Mhm. Und dann, 2 Jahre später oder so, ne, denkt sie sich so, ach ja, wahrscheinlich wäre es halt nicht schlecht, irgendwie nicht einsam zu sein. Und der andere Typ ist ja immer noch nett. Und der ist ja immer noch da. Und so, bla. Wo ich mir denke, anyway, ich will meine 5 Minuten Redezeit auch nicht überschreiten, aber ich fand das immer faszinierend, weil das hat für mich halt sehr viel emotionale Nuance und hat vor allen Dingen halt solche Dinge wie, vielleicht ist es überhaupt keine gute Idee, mit irgendwem zusammen zu sein, bevor du in Therapie warst, weil, ne, so, und das geht halt in der Rezeption völlig unter. Und in sämtlichen darauf folgenden Derivatprodukten, die auf Hunger Games gefolgt sind, ist das überhaupt nicht drin. Wo ich mir denke, ja, kein Wunder, dass mich dieses Trope inzwischen abfuckt, weil ihr habt irgendwie nur nicht mal nur die Hälfte, sondern nur so ein Viertel davon verstanden. Und ja, außerdem ist es immer noch irreführend, weil ein Dreieck ist irgendwie an allen Ecken verbunden und eigentlich ist es, ne? Eigentlich ist es eine Liebesgabel, wenn es eine Trulla ist, die sich für zwei Typen entscheiden soll.
Ein
Aber egal.
Liebes-V.
Ja. Vielleicht fände ich das Trope weniger nervig, wenn wir uns mehr triangular bewegen würden tatsächlich, weil das hätte schon wieder was von Chaos Bisexuals. Das fände ich schon wieder gut.
Ja, ja.
Aber
ja.
Nö.
Hm. Tja.
Whatever.
Ja.
Hast du noch ein Beispiel, das du uns dringend nahebringen möchtest? Oder möchtest du versuchen, ein Schlusswort zu diesem sehr durcheinander gewürfelten Gesprächshaufen zu finden, den wir jetzt hier aufgetürmt haben?
Also, ich habe jetzt eigentlich alle meine Lieblings- und Hass-Tropes mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie jetzt noch so kurz erzählen möchtest, wie man Friends to Lovers und Wholesome Queerness für dich ruinieren kann oder Eifersucht, not like other girls und Bullying-Opfer als Bösewicht irgendwie retten. Aber...
Fallen mir jetzt spontan keine Beispiele so ein. Also okay. Die Beispiele, die ich hatte von Dingen, wo es mir schon mal untergekommen ist, dass Dinge für mich nicht funktioniert haben, wider allen Erwartens oder doch funktioniert haben, obwohl ich nicht damit gerechnet hatte, habe ich jetzt leider alle vorgetragen.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch mit dem Stoff durch, den wir uns vorgenommen haben. Und ja, als Schlusswort würde ich so sagen, so ja, it depends, ne? Kommt drauf an.
Kommt immer drauf an.
Ja, ich meine, es ist einfach, einen Lieblingstrope zu ruinieren, würde ich sagen. Mhm. Und ziemlich schwer, einen Hasstrope irgendwie so aufzuarbeiten, dass es nicht mehr ein Hasstrope ist.
Ich glaube. Ja, würde ich dir zustimmen.
Ja, also. Ja. Liegt vielleicht
aber manchmal, ne, also wie gesagt, bei manchen Tropes haben wir ja auch festgestellt, manche Hass-Tropes sind halt einfach aus grundlegenden philosophischen Differenzen heraus abzulehnen. Da machst du nichts mehr dran.
Ja.
Aber bei anderen, die halt nicht so fundamental flawed sind, finde ich, kann man es noch retten, wenn man sich so ein bisschen Gedanken um die Umsetzung macht. Also das denke ich schon.
Also ich meine jetzt nochmal auf dein Beispiel Liebesdreiecke zurückzugreifen. Ich bin ja überhaupt nicht so der Fan von Romantik und irgendwie so Dreiecksgeschichten, weil ich meine, ich kann mich damit nicht identifizieren, dass man irgendwie sich so von gesellschaftlichen Zwängen irgendwie dazu bringen lässt irgendwie und die Leute so unreif sind, weil diese Liebesdreiecke, so meinem Gefühl nach, ist ja auch irgendwie immer so unreif und so, dass man irgendwie sich nicht wirklich drüber unterhält und es einfach nur um das Drama geht. Weil so dieses, wir wollen irgendwie, weil das ist ja auch so eine schöne Möglichkeit, dieses wir lieben einander, aber können doch nicht zusammen sein und das, was uns getrennt hält, ist aber, dass ich noch diesen anderen Typen liebe. Und mit dem kann ich aber auch nicht zusammen sein, weil ich ja diesen einen Typen liebe. Und das ist irgendwie so Drama, Liebesdrama auf Steroiden. Und aber so eine tatsächlich irgendwie sinnvoll reflektierte und durchexerzierte und begründete und nicht auf reines Drama gepolte Version dieser Geschichte, in der irgendwie... Ich meine, mache ich jetzt hier einen shameless Self-Plug für Bitter, das allerdings noch nicht fertig geschrieben ist. Das wird aber diese Dreiecksdynamik, die so im Phantom der Oper angelegt ist, ne? Dass du hast den Typen unter der Oper und dann hast du den schönen Vicomte und irgendwie sind beide so und Und mit dieser Sache habe ich mich halt beschäftigt und ich weiß nicht, ich kann ja schon mal spoilern, es läuft auf ein polyamoröses Arrangement hinaus letztendlich. Was aber halt daran liegt, dass die Charaktere sich bemühen, weil Christine liebt Erik und sie liebt Raoul, beide. Und sie liebt sie aufrichtig und will, dass sie glücklich sind. Und beide, Erik und Raoul, lieben Christine und lieben sie aufrichtig und wollen, dass sie glücklich sind. Und deshalb sind sie halt in der Lage, von ihrer spontanen emotionalen Reaktion mal zurückzutreten und zu gucken, okay, was kann man denn aus dieser Situation machen, dass wir irgendwie alle zusammen irgendwie so halbwegs glücklich sein können und irgendwie wir nicht auf Prinzipien rumreiten, sondern ja, genau. Ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Tropes, manchmal kommt es drauf an.
Manchmal kommt es drauf an.
Manchmal auch nicht.
Meistens kommt es drauf an. Nicht immer, ne? Wie gesagt, manche Tropes kann man einfach kaum retten.
Genau. Aber ja.
Meistens.
Genau.
Gut, so soll viel. Ich dann noch kurz erzählen, was wir in der nächsten Folge machen?
Werkstatt. Ich habe so viel zu erzählen.
Das ist völlig antiklimaktisch. Nächste Folge machen wir wieder eine Werkstattfolge.
Ja, aber ich habe sehr viel zu erzählen.
Wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja prinzipiell auch immer ganz spannend, weil Werkstattfolgen sind ja so eine kleine Wundertüte. Ne? Da kann ja viel passieren. Ich werde ein bisschen was über NaNoWriMo erzählen.
Aha.
Wir haben mit Sicherheit noch viele spannende Dinge über Lovecraft und sowas zu besprechen, die du uns letztes Mal nicht erzählt hast. Also von daher.
Ich wollte letztes Mal noch was mehr über Lovecraft erzählen. Echt?
Meine ich mich zu erinnern, dass wir Worldbuilding angerissen hatten, aber dann das stimmt. Nicht zu Ende erzählt haben. Aber wenn du uns was ganz anderes erzählen willst, ist das auch völlig in Ordnung.
Mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen hin, jetzt zum Zeitpunkt, da genau. Wir aufnehmen.
Kannst du dir noch was überlegen?
Da kann ja noch viel passieren, aber ich habe auf jeden Fall einiges zu meiner Schreibherangehensweise, zu meiner Schreibpraxis zu erzählen, weil ich da jetzt noch mal sehr viel gelernt habe. Über dieses ein nagelneues Projekt anzufangen. Das wollte ich gerne so ein bisschen mit der geneigten Öffentlichkeit teilen und dann noch so ein bisschen.
Ja, das ist doch super. Ich kann was dazu beitragen, wie es ist, wenn man nach sehr langer Pause wieder ein Dings aufgreift, das man schon angefangen hat. Du kannst was neue Dinge anfangen erzählen. Das ist doch nett. Das wird auf jeden Fall spannend, nehme ich an.
Davon gehe ich auch aus.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.